Missing Link präsentiert ganz Wien. Persönliche Gespräche über Sexualitäten, Liebe, Beziehungskonzepte, Körperlichkeiten, Identitäten und Lebensformen. Ganz Wien, ein Podcast aus dem queeren Eck. Ganz Wien spricht über Fame. Mein Name ist Christopher Wurmdobler und in dieser Episode von Ganz Wien treffe ich Michi. Michi ist 25 und schwul und wird in der Regel als Influencer bezeichnet, weil er sich seit fast 10 Jahren im Internet darstellt, mit YouTube-Videos, irrsinnig vielen Followern und in der Folge auch Werbeverträgen. Demnächst erscheint sein zweites Buch Lange Beine, kurze Lügen, in dem es natürlich auch um Michi geht. Wenn er im Wiener Stadtsaal sein Kabarettprogramm spielt, ist der Saal ausverkauft. Michi ist also auch Autor und Comedian. Im Podcast erzählt er von seiner Schulzeit im Burgenland, dem Coming-out auf der Autobahn, von seinem Leben in Wien und vom selbstgeschaffenen Fame, der gleichzeitig auch Verantwortung mit sich bringt. Und er erzählt, wieso Miley Cyrus schuld daran war, dass er eine Essstörung bekam. Die hat er zum Glück nicht mehr. Mir gegenüber sitzt Michael oder Michi, frage ich gleich. Michi hat erstaunlich viel weniger Haare, als ich erwartet habe von den Fotos. Also ich habe einfach immer irrsinnig viel Frisur und auch Körperhaare, die aus dem T-Shirt rausquellen, ja, in Erinnerung gehabt. Jetzt ist das ganz, ganz viel weniger. Ist es eigentlich noch dieser Mac Ryan E-Mail für dich Haarschnitt, den du dann noch bestellst beim Friseur?
Nein, das ist es tatsächlich nicht. Ich habe jetzt einen anderen Friseur und der möchte immer, also ich möchte mir die Haare wachsen lassen und ich habe das Gefühl, der ist dagegen. Und der macht sie immer sehr, sehr kurz. Deswegen habe ich wahrscheinlich weniger Haare, als du dachtest.
Ja, sag mal, wer ist Michael oder Michi?
Wer ist Michi? Michi ist ein lustiger Mann aus dem Internet. Michi ist 25. Michi ist Burgenländer, der in Wien wohnt und schwul. Und das ist dann so würde ich mich definieren. Außerdem bin ich braunhaarig und braunäugig.
Das Allerwichtigste.
Genau.
Welche Augenfarbe. Jetzt hast du selber schon gesagt, es gibt immer diese Einordnung in diesem Podcast, wie man sich selbst definiert. Du hast gesagt, du bist schwul, also nicht irgendwie queer oder irgendwie.
Das stimmt natürlich, das habe ich gesagt. Warum habe ich diese Worte gewählt? Ja, so definiere ich mich als schwul.
Du bist, man muss noch so sagen, eine öffentliche schwule Person.
Das stimmt wohl.
Die auch wahrscheinlich schon seit langem das auch öffentlich lebt oder zumindest kein Geheimnis draus macht oder auch dann irgendwie den Boyfriend mit ins Thema reinbringt und auch darüber im Internet unterwegs ist, beziehungsweise YouTube-Videos macht oder Instagram postet. Ist es auch ein Auftrag, so öffentlich schwul zu sein? Also hast du da irgendwie eine Agenda oder eine Verantwortung? Hat dich jemand gefragt?
Das ist eine heiße Frage. Eigentlich war es nie so mein Vorsatz, dass ich das jetzt irgendwie eine große Sache draus mache. Ich habe halt angefangen mit meinen YouTube-Videos, irgendwie mit 15 oder 16. Und da habe ich von Anfang an gesagt, dass ich schwul bin. Und rückblickend betrachtet, vielleicht hätte ich mir das aufheben sollen fürs Sommerloch, so als große Ankündigung, wenn die Klicks mal wieder sinken. Aber nein, ich habe das von Anfang an gesagt. Und ich sehe das nicht so als Teil meiner Agenda. Ich habe halt letztens was über mich gelesen, wo jemand meinte, also ich mache auch Kabarettauftritte und da war eine Person bei meinem Kabarett und meinte, ich bin auf einer Bühnenmission zu schwulem Sex und dass ich halt meine Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen, mein Publikum irgendwie auf die, keine Ahnung, dass ich Homosexualität alltagstauglicher machen möchte und so viel über schwulen Sex spreche und ich denke mir, ja, ich meine, ihr redet tatsächlich über Sex, aber für mich ist schwuler Sex halt einfach Sex. Dahinter ist keine Mission, ich erzähle halt einfach aus meinem Leben, so wie Heteros das vielleicht auch tun.
Aber da fällt es nicht so auf, weil es dauernd vorkommt wahrscheinlich auch.
So ist es, genau. Und vielleicht werden die Leute dadurch mit was konfrontiert, mit dem sie sonst nicht konfrontiert werden. Und das freut mich natürlich, aber es ist jetzt nicht meine Absicht.
Aber hat die Person sich aufgeregt drüber oder ist nur einfach nur bemerkt,
dass es so ist? Bisschen. Ich glaube, es war so eine, es sollte einfach eine tolle Headline sein, damit man draufklickt. In einem weiteren Bericht wurde ich dann als Homo-Hater bezeichnet in der Headline. Wie findest du das Wort?
Homo-Hater?
Das kann man falsch verstehen, oder?
Ich verstehe es überhaupt falsch. Homo-Hater sind die Hater, die schwule Lesben und so weiter hassen.
Na, ich bin halt jemand, offenbar bin ich das, denn ich hasse sehr viel Dinge des Alltags und bin Homo. Also Homo-Hater.
Eigentlich Homo und Hater.
Genau. Ganz komisch.
Wir kommen gleich auf dein Buch. Du hast ein neues Buch, das demnächst erscheint, geschrieben.
Ja.
Da habe ich ein paar Sachen drin gelesen, die ich gar nicht mehr verstehe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehr als doppelt so alt bin wie du.
Wirklich?
Naja. Zum Beispiel, bezeichnest dich als Boyboss.
Boyboss.
Hashtag Boyboss steht da drin. Hab ich mir notiert und noch nie gehört.
Was ist denn Boyboss? Die Leute reden doch immer über Hashtag Girlboss. Mhm. So nennen sich Frauen dieser Welt, die halt irgendwie Entrepreneur sind. Ich glaube, das Wort wurde doch geschöpft von dieser Sophia Amoruso, heißt sie. Das ist die Chefin der Modemarke Nasty Gal. Und die hat irgendwie aus ihrem eBay-Business ein echtes Business gemacht, das mittlerweile in den Konkurs gegangen ist. Aber
so schnell geht das.
So schnell geht es in dieser Internetwelt. Und sie hat immer gesagt, oh, ich bin ein Hashtag Girlboss. Und dann habe ich das halt umgedreht und sage, ich bin ein Boyboss.
Es ist eine Webreferenz. Ich habe es nicht kapiert.
Es ist eine Webreferenz, wobei sehr ironisch gemeint. Ich sehe mich jetzt nicht tatsächlich als Boyboss. Aber ja.
In diesem Buch, wie heißt das Buch?
Lange Beine, kurze Lügen. Michi schenkt euch reinen Wein ein. Das ist der Untertitel.
Oh, lange Beine, kurze Lügen. Ja. Schilderst du dich unter anderem auch als Jugendlichen? Mhm. Noch nicht so lange her bei dir. Zitat, du warst schillernd oder bist, so würde ich heute sogar sagen, mit diesem T-Shirt. Er trägt ein T-Shirt, auf dem eine Paillettenlippen sich in die Zähne beißen, sich in Paillettenlippen.
Ja, genau so ist es.
Ich habe erst gedacht, das ist ein Rolling Stones, aber nein, es ist was anderes.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Letztens hat auf Instagram jemand gesagt, es wäre eine Rocky Horror Anspielung.
Ah, okay.
Habe ich gar nicht so gesehen. Ich dachte mir einfach, coole Lippe, kaufe ich.
Könnte man auch sehen. Auf alle Fälle, du schilderst dich als schillernd gekleidet wie Elton John zu Silvester.
Ja.
Und du hast mit 14 schon gewusst, dass du schwul bist.
Oder früher wahrscheinlich, aber ich habe es halt, bis man das dann irgendwann so für sich entdeckt und auch die Worte dafür hat. Zuerst dachte ich mir, ich bin bisexuell.
Aber selbst bei dir war das so, dass du das Gefühl gehabt hast, du bist der Einzige auf der ganzen Welt?
Ja, genau so ist es tatsächlich.
Das höre ich nämlich gerade in diesem Podcast auch sehr oft, dass man auch, wenn man in der Stadt ist,
denkt,
ich bin jetzt der Einzige und vielleicht klappt es inzwischen sogar einfacher, weil ihr Internet habt und schauen könnt, wer noch aller ist. Und plötzlich ist Ricky Martin auch schwul.
Genau.
Aber dieses Gefühl, das ändert sich offenbar nie.
Das ändert sich offenbar nie.
Also in den Generationen jetzt natürlich.
Ja, eben. Ich meine, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich im Burgenland aufgewachsen bin und ich hatte wirklich das Gefühl, es gibt weit und breit niemanden. Und wenn, dann sind das so, ach so Leute, die irgendwie so entfernte Freunde meiner Eltern sind, über die dann immer aber so gesprochen wird, so, und der hat ja einen Freund. Und es war wirklich so, dass als ich mich geoutet habe bei meinen Eltern, wurde als einziges Beispiel Alfons Haider genommen und ich dachte mir so, toll, also wenn das, nichts gegen Alfons Haider, aber wenn das der einzig andere Schwule in Österreich ist, dann steht mir ja eine tolle Zukunft bevor. Aber mittlerweile ist es ja. Also natürlich bin ich dann drauf gekommen, okay, selbst an meiner Schule, die wirklich, ich war in so einer Schule mit nur 300 Leuten und da gab es ja auch einige Schwule. Es wurde nur nie zum Thema gemacht.
Du schilderst es trotzdem aber auch jetzt schon so ein bisschen lustig, das Stereotype und so, aber du schilderst es auch nicht als unbedingt schön, dass die ersten Jahre zumindest, wo du halt in der Schule auch gemobbt bist, wie du beschreibst.
Ja, ja.
Wie bist du da rausgekommen, also aus diesem Opfer?
Ja, eben. Das war halt diese Opferrolle, in der ich mich plötzlich fand, weil alle das so lustig fanden, dass ich anders und schwul bin und die haben mich dann damit aufgezogen. Und ich habe mich in erster Linie ein bisschen verteidigt. Das schildere ich in einem Kapitel, dass ich halt ebenfalls zum Mobber wurde, was ich eigentlich bereue. Aber ich hatte dann halt danach meine Ruhe. Und was halt auch immer mein Ding war, die Leute haben immer gefragt, bist du schwul? Und ich habe das halt immer so abgestritten und gesagt, nein. Und ich glaube, das war eigentlich das, was für viele sehr lächerlich war. Und dann habe ich irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, ich bin das. Und wenn jemand mich damit konfrontiert und sagt, du bist schwul, sage ich so, yes, und? Was ist das Problem damit? Und ich glaube, da, ab dem Zeitpunkt, wurde es ein bisschen besser. Weil ich halt nicht mehr versucht habe, das abzustreiten und ich bin mit mir selbst mir dessen bewusst geworden, dass das so ist und dann hat es eigentlich gepasst. Dann war es nicht mehr das Thema, nicht mehr das große Thema.
Diese Outing-Geschichte ist offenbar im ersten Buch, nämlich der könnt ihr im ersten Buch nachlesen. Das habe ich jetzt nicht gelesen. In drei, vier Sätzen.
Ich war auf der Autobahn mit meiner Mutter und habe mich hier geoutet. Schlechte Idee, aber ich meine, eigentlich rückblickend betrachtet psychologisch toll, da dann die andere Person nicht fliehen kann. Aber natürlich könnte sie auch einen Autounfall bauen. Das war nicht der Fall. Die ersten Monate gab es dann besonders im Elternhaus so ein bisschen Zweifel. Ja, du bist ja noch so jung und ist das wirklich so? Das sind wahrscheinlich die Nachteile, wenn man sich mit 15 outet. Aber dann hat es irgendwie voll gepasst. Trotzdem war ich halt jahrelang Single und dachte mir, ich bin jetzt der einzige Schwule weit und breit und werde einfach immer Single bleiben.
Ähnlich vergnüglich ist das komplette Buch, wie ich finde, zu lesen. Es sind die, wenn ich eine Kritik schreiben müsste, es sind die Memoiren eines Mitzwanzigers.
Ja, genau.
Was natürlich total sehr, sehr früh ist. Genau, wie das Outing vielleicht auch sehr früh ist. Richtig. Übrigens hast du da damals den Sprachwitz von Outing und Autobahn und Outingbahn gemacht?
Nein. Na, absolut.
Wäre mir jetzt eingefallen.
Jetzt kommen die
Ideen.
Auf der
Outingbahn.
Wow.
Wow, aber zu spät. Das zweite Buch ist schon am Start.
Ja.
Also du erzählst wahnsinnig lustig von tatsächlich aus deinem jungen Leben. Ich bin auf dem Boden gelegen vor Lachen.
Dankeschön.
Nein, nicht überall, aber da, wo du von deiner Nachbarschaft bei deinem Elternhaus erzählst.
Ja.
Ich spoilere das nicht, aber was eine Nachbarin von euch mit ihrer Katze anstellt, ist schon wirklich große Literatur. Wenn das in einem Roman stände, wäre das auch sehr, sehr toll.
Crazy war das, meine Nachbarn damals. Die mir ein ganz falsches Bild von Nachbarschaft verschaffen. Ich bin dann nach Wien gezogen und dachte mir, das würde auch so sein, dass ich mich mit meinen Nachbarn sehr gut verstehe. Und dann war es hier recht anonym zu Beginn.
Du warst ein Landei.
Ich war ein Landei. Ich grüße absolut jeden in meinem Wohnhaus. Und es wird nicht immer erwidert.
Jetzt gibt es eher diese Memoiren eines mit 20ers. Ja. Schon ein bisschen größenwahnsinnig auch, oder? Wie vieles, was du machst.
Absolut, sehr, sehr größenwahnsinnig und ich habe auch nicht vor, dass es meine letzten Memoiren bleiben. Ist es normal, wenn man so jährlich das Bedürfnis hat, eine Autobiografie zu veröffentlichen?
Ein kleines Update folgt.
Genau, was im letzten Jahr so passiert ist.
Im letzten Jahr ist passiert, du machst Kabarett.
Ja, mache ich jetzt, genau, ist ganz lustig.
Ist aber auch so, dass du einfach nicht mal klein angefangen hast und irgendwo versucht hast, in einem Kabarettclub 5 Minuten mal Stand-up zu machen, sondern machst einfach den großen Abend gleich mal.
Aber das war halt das Problem, das ich hatte. Ich wollte es schon so lange machen und dann habe ich mich mit einigen Agenturen oder Managern getroffen und manche haben vorgeschlagen, ja, geh doch zu so einer Open-Mic-Night. Das ist halt quasi, wo einfach jeder auf die Bühne torkeln kann und dann seine Witze erzählen kann und ich dachte mir, ja, aber es ist ja nicht, vielleicht verunsichert mich das nur, wenn ich da vor einem Raum voll Fremder irgendwas sagen muss, denn ich habe ja eigentlich schon eine Community oder ein Publikum, das ich mitbringe durch meine fast 10 Jahre im Internet und deswegen habe ich dann eine Agentur gefunden, die meinten, nein, okay, du probst jetzt halt einfach nicht, wir machen halt einfach gleich einen großen Abend.
Das war ungeprobt auch noch.
Nein, ungeprobt. Ich habe halt angefangen.
Oder ein Regisseur, das ist jemand, der das sich mal anschaut.
Nein.
Ich habe es nicht, es war ausverkauft, ich konnte es mir nicht anschauen. Ich wollte das natürlich sehen, auch als Vorbereitung.
Ja.
Jetzt ging nicht, hol dich nach.
Ich habe mich rangetastet, indem ich angefangen habe im Kabarett Niedermeyer vor 100 Leuten, 70 Minuten. Das ist noch immer viel für den Anfang. Aber dadurch, dass es dann gut gepasst hat, ich sehe so meine YouTube-Videos als Training dafür.
Aber ist es ein immer gleicher Text, den du da sprichst?
Das ist tatsächlich ein immer gleicher Text. Okay. Allerdings gibt es Teile, die durchaus variabel sind. Das heißt, wenn mir dann irgendwas auf der Seele liegt in dieser Woche, am Herzen liegt, dann kann ich das schon noch einbauen. Aber grundsätzlich, dadurch, dass es auch halt 90 Minuten sind mittlerweile, habe ich das Gefühl, das muss schon sitzen. Und wenn ich da jetzt aus dem Stegreif einen Monolog halte, ja, ist vielleicht auch lustig, aber nicht abendfüllend. Und deswegen habe ich mir da halt irgendwie was zurechtgeschrieben.
Aber abendfüllend ist dann schon, dass es um dich geht oder um dein
Leben? Um mich, um mein Leben, wie bei vielen Kabarettisten, aber auch um Dinge, die wir alle ganz nervig finden. Also das ist nichts Neues, das mache ich ja im Internet auch schon. Ich habe nur den großen, ich genieße das bisschen, dass es... Ich glaube, ich bin ein bisschen offener auf der Bühne, weil wenn ich ein Video mache, dann weiß ich, okay, das sind so 20.000 bis 30.000 Leute, also bewahre ich manche Geheimnisse für mich. Und dann auf der Bühne denke ich mir, gut, das sind jetzt 100 Leute, die werden schon dicht halten und erzähle ein bisschen mehr über meine Beziehung und Familie, als ich vielleicht auf der großen Bühne des Internets würde.
Es geht lustigerweise so ähnlich, wenn ich Lesungen mache, dass auch gefragt wird. Und ich ertappe mich dann dabei, irgendwelche wirklich auch expliziten Dinge zu erzählen.
Ja, sicher.
Ich habe neulich bei einer Lesung von beim ersten Masturbieren als 13-14-Jähriger erzählt. Hey, würde ich hier nie im Podcast natürlich erzählen, würde ich auch nicht in eine Zeitung reinschreiben. Eben. Aber du denkst halt in den geschützten Raum in meinem Fall nur eine Buchhandlung, bei dir ist es der Stadtsaal.
Aber trotzdem, es macht schon Unterschied, ich verstehe das komplett und deswegen, ja, vielleicht wird es mir auch irgendwann zum Verhängnis. Ich schaue immer ganz genau, ob die Leute, über die ich dann rede und lästere, im Publikum sind. Und wenn sie das nicht sind, dann geht es so richtig los.
Neulich war ich bei dem Schauspieler Udo Kier im Filmcasino beim Slash Festival. Und er hat geschaut, ob jemand filmt. Hat jemand gefilmt und dann hat er was erzählt. Also die Leute wissen inzwischen, dass natürlich alles, was man irgendwie loslässt, große Kreise ziehen könnte.
Das ist interessant, oder?
Ja.
Wahnsinn. Ja, ich versuche mich dann eben. Ich habe immer das Gefühl, ich hoffe, die Leute filmen nicht, während ich diese Auftritte mache und dann lege ich so richtig los.
Du hast deinen Beruf am Anfang schon mal geschildert, ungefähr was du machst.
Ja.
Ich verstehe es trotzdem noch nicht ganz. Also ich verstehe schon, wenn jemand, das ist eine künstlerische Arbeit, sagt man erst, wenn du vor Leuten auftrittst und was erzählst, ist es für mich eine künstlerische Arbeit.
Das stimmt.
Aber damit verdienst du, glaube ich, gar nicht so viel Geld, sondern du verdienst damit Geld, dass du im Internet bist.
Ich erzähle es dir ganz genau. Ich würde,
oder du bist doch schon zu müde für das Thema, weil das natürlich immer wieder das
nicht.
Thema ist. Wovon lebt der eigentlich?
Ich mache mir so viele Gedanken über das. Ich würde mich dieser Tage bezeichnen als, keine Ahnung, Comedian oder was auch immer, aber die Medien bezeichnen mich und alle anderen, ich bin der Einzige, der mich als Comedian bezeichnet.
Ich kann dich als Comedian bezeichnen.
Dankeschön. Im Intro dann. Alle anderen sagen, ich bin Influencer und das stimmt wahrscheinlich auch. Das heißt, ich mache Videos auf YouTube primär, aber auch Postings auf Instagram und so weiter. Und ich offenbar beeinflusse ich die Leute. Das heißt, ich habe Menschen, die mir dort folgen. Und natürlich verdient man dadurch alleine kein Geld. Aber dann passiert es halt immer wieder, dass Firmen zu mir kommen und sagen, Michi, wir haben jetzt diesen neuen Film, den wir bewerben wollen. Kannst du das deinen Followern erzählen? Und dann erzähle ich das und dann kriege ich dafür Geld. Und oft habe ich Gewissensbisse, weil ich mir denke, ich verdiene eigentlich nur durch Werbung Geld. Aber wiederum, schau dir Barbara Schöneberger an. Die macht das Gleiche.
Die macht eine ganze Zeitung.
Die macht eine ganze Zeitung,
mit der genau so Werbung verkauft wird. Das heißt aber, du hast gerade gesagt, muss man sich verbiegen dann auch manchmal?
Nein.
Oder lehnst du auch Dinge ab?
Ja, mittlerweile schon. Aber als ich jung war, und ich mache das jetzt wirklich seit 2009, und als ich dann die ersten Angebote bekommen habe, war ich einfach froh, dass sich irgendjemand bei mir meldet und mir für irgendetwas Geld geben möchte. Und ich glaube, da habe ich mehr angenommen, was nicht so mein Fall war. Aber dieser Tage habe ich wirklich... Also versuche ich das, weil es hat ja niemand was davon, wenn ich jetzt was bewerbe, was ich nicht gut finde. Und dann sehen sich das die Leute an und merken, dass es nicht authentisch ist. Deswegen versuche ich wirklich nur Dinge auszuwählen, wo ich sagen würde, okay, das würde ich durchaus auch bewerben, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Und so mache ich das dann. Aber wie gesagt, das war mir immer ein bisschen unangenehm, das zu machen, weil wenn mich jemand nüchtern fragt, womit verdienst du dein Geld, dann ist die Antwort eigentlich... Werbung. Und deswegen versuche ich es. Deswegen bin ich ja so dankbar für diese Auftritte, dass das halt doch eine sehr erfrischend normale Weise ist, Geld zu verdienen. Die Leute geben mir Geld oder legen Geld auf den Tisch und ich biete was dafür. Und es gibt keinen Sponsor dazwischen. Ich muss nicht sagen, kauft jetzt das neue Waschmittel. Mit dem wird alles sauber rein.
Ich habe am Anfang vergessen, dass auch in diesem Podcast üblich ist, zu sagen, woher wir uns kennen, woher wir sich kennen. Wir kennen uns gar nicht.
Nein.
Wir sind einmal vorgestellt worden, zweimal vorgestellt worden, sogar bei irgendwelchen, als ich noch Journalist war, irgendwelchen dummen...
Ach, war ich nett?
Du warst irrsinnig nett. Gar nicht so überheblich, sondern wirklich nett.
Oh.
Aber eigentlich kennen wir uns nicht. Ich kenne dich aber über Töchter von Freunden.
Ja.
Also wirklich Jugendliche.
Wie alt sind die genau?
Die waren damals irgendwie 12, 13 oder sowas. Und sind jetzt 16, 17.
Super.
Und Und dann hast du angefangen, plötzlich einen Schaumwein zu bewerben, ja, mit deinem Namen drauf.
Yes.
Und dann habe ich gedacht, der macht jetzt irgendwie jetzt Alkoholwerbung, hat aber irgendwelche 13-, 12-jährigen Mädels, die ihn toll finden. Wie toll finde ich das? Und du schreibst sogar im Buch, dass du auch mal aufgehört hast, das zu trinken. Jetzt
yes.
auch Saufen sagen wollen. Du schilderst es als Saufen, mehr oder weniger auch,
ja.
Was bei dir war. Und dass du selbst die Bredouille gehabt hast, dass du du machst gerade Schaumweinwerbung,
ja.
Sollst dafür irgendeinen Clip drehen oder was und trinkst aber gerade überhaupt nichts.
Ja, ja, ja.
Also man kommt schon irgendwie in Gewissenskonflikt.
Das war ein schweres Kapitel meines Lebens. Wobei ich sagen muss, wenn ich in meine Statistik schaue, und ich traue immer den Statistiken viel zu sehr, dann steht dort, dass die meisten meiner Follower oder Zuschauer und Zuschauerinnen zwischen 20 und 25 sind. Deswegen dachte ich mir, ich habe nicht so, aber dass es dann natürlich Leute gibt, die 12 sind und das schauen, vergesse ich immer. Das sind dann halt vielleicht 10% aller, aber es sind halt trotzdem 10%. Und 10% von 70.000 sind nur immer 7.000 Jugendliche oder Minderjährige, die ich jetzt beeinflusse. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen selbst in diese Rolle gesteckt. Also ich bin ja großer Fan davon, wenn man so im Internet ein bisschen eine Persona erschafft, damit es auch lustig ist, so wie eine zweite Persönlichkeit. Und ich habe mich halt immer präsentiert als dieser grantige Wiener. In Wahrheit bin ich ein Burgenländer, aber jetzt ein typisch grantiger Wiener, der gerne trinkt und irgendwie über die Leute ablästert und ein bisschen sudert. Und das hat sehr gut funktioniert, aber ich glaube, ich bin da wirklich ein bisschen reingerutscht in diese Persona und habe irgendwann nicht mehr den Unterschied erkannt. Und es hat sehr gut gepasst, dass ich meinen eigenen Wein und meinen eigenen Schaumwein verkauft habe.
Wein habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, okay. Der war auch erhältlich. Aber ja, wie du richtig sagst, es war dann halt irgendwann, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute sind schon immer so. Ich habe irgendwo einen Termin bei einem Radiosender um 10 Uhr morgens und die sagen dann, oh schau, und wir haben dir Weißwein gekauft. Und ich denke, es ist 10 Uhr morgens. Und ich möchte nicht so, ja, ich habe dann den Alkohol auch reduziert und jetzt trinke ich gar nichts mehr seit einem halben Jahr. Vielleicht ist das meine Art der Rebellion.
Gibt es diese Produkte noch?
Die Produkte gibt's noch und ich habe nach diesem Podcast auch ein Treffen, um zu entscheiden, was wir jetzt weiter damit machen. Weil ich habe heute jetzt als Antialkoholiker keine große Lust, sie noch weiter zu verkaufen. Natürlich lagern die halt jetzt irgendwo in einem Warenhaus in, keine Ahnung, in einem Außenbezirk Wiens. Das heißt, vielleicht machen wir einen, wie nennt man das, Going Out of Business Sale, wo es einfach so, boah, Flaschen gibt's noch, könnt ihr jetzt kaufen, aber grundsätzlich...
Okay.
Bald gibt es das nicht mehr.
Aber das heißt, du nutzt deine Bekanntheit, du kannst deine Bekanntheit für alles Mögliche nutzen.
Ja.
Das Zusammenschreiben, das vom Schaumwein bis zum guten Zweck für irgendwie
so ist
Spenden
es.
Einzutreiben,
ja.
Für irgendwas oder halt dein Gesicht hinzuhalten für eine Kampagne, die das Gute möchte auch.
Richtig.
Fame, es soll ja ein bisschen auch um Fame gehen in dieser Folge, ist für mich auch so ein Generationending von Leuten deiner Generation, dass ihr halt auch mit diesem, ich kann ganz schnell mich mit ganz vielen Menschen verklicken.
Ja.
Also ich kann zu Hause im Burgenland als 15-Jähriger YouTube-Videos machen und plötzlich sehen das ganz viele Menschen auf der ganzen Welt. Und eigentlich haben meine Eltern keine Ahnung, was ich da gerade mache.
Richtig.
Das war auch nicht ganz ungefährlich, würde ich mal sagen, dass man irgendwie da
das
Privatleben so raushängt, auch wenn es eine Persona ist, wie du sagst.
Ja.
Wenn es eine Internetpersönlichkeit ist, die du da geschaffen hast. Aber es geht vor allen Dingen immer sehr um einen selbst.
Ja.
Vielleicht war das früher auch schon so, dass man, wenn man irgendwie Artikel geschrieben hat oder Bücher geschrieben hat oder versucht hat, aber ich glaube, dieses Bekanntwerden-Wollen ist jetzt größer geworden. Das seid ihr, oder?
Das ist gut möglich, aber ich muss sagen, als ich damit angefangen habe, ich habe halt wirklich YouTube-Videos eher für meinen Freundeskreis gemacht, 2009. Ich habe dann halt den Link an meine Freunde geschickt und irgendwann, also ich habe das auch nicht oft gemacht, ich habe so ein Video alle 3 Monate gemacht und irgendwann habe ich gesehen, okay, das interessiert auch Leute außerhalb von meinem Freundeskreis oder meinem direkten Bekanntenkreis.
Ich muss dazu sagen, du hast am Anfang Lehrer von eurer Schule parodiert, oder?
Ja, unter anderem. Also das war durchaus sehr Insider-getrieben und eigentlich überhaupt nicht relevant für Leute, die mich nicht kennen oder die halt jetzt das Umfeld nicht kannten. Und ich war selbst überrascht von diesem Personenkult, der so ein bisschen entstanden ist. Und ich dachte mir, warum interessiert das die Leute, was ich von mir gebe? Teilweise verstehe ich es bis heute nicht, was jetzt so spannend dran ist, was ich heute anhabe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt so wichtig, seht mich alle an. Aber wenn ich das Gefühl habe, das Bedürfnis ist jetzt da, und meine Follower möchten das sehen, dann mache ich das halt. Mhm. Ich glaube, dass es mir irgendwann durchaus auch auf die Nerven gehen wird. Und manchmal geht es mir auch auf die Nerven, weil ab und zu habe ich Phasen, da bin ich nicht gut drauf oder ich möchte mich halt nicht unbedingt zeigen. Und das ist halt, oder wo ich halt einfach nichts mehr zu erzählen habe. Mhm. Ich habe schon wirklich das Gefühl, ich muss jetzt eine Safari machen oder Kind adoptieren, damit wieder irgendwie neues Material entsteht.
Du könntest dich als Hetero outen.
Oder sowas, endlich. Genau, alles nur eine Masche.
Alles nur eine Masche, um was zu verkaufen. Das heißt aber, wenn du schreibst, du kannst nicht singen, deswegen gehe ich davon aus, du kannst nicht singen.
Kann nicht singen.
Wenn du singen hättest können, hättest du auch einen Popstar oder Popsänger heißt bei Starmania mitgemacht und wärst dann irgendwie ein Starmania-Kid geworden.
Das wäre mein größter Traum.
Ja, deswegen musst du jetzt das machen, was du machst.
Es ist sehr, was kann ich tatsächlich? Das ist immer die Frage, über die ich mir Gedanken mache und über die sich auch alle Leute, die irgendwie mit mir konfrontiert werden, Gedanken machen. Was ist sein Talent? Warum mögen ihn die Leute? Ich glaube, ich bin zum Teil unterhaltsam. Das würde ich über mich behaupten.
Was dich ja auch mit vielen anderen Celebrities verbindet, weil es geht
Kim Kardashian, am gleichen Tag Geburtstag wie ich übrigens, und wir haben das gemeinsam. Famous for being famous. Das ist das Nächste. Für viele Leute, also ich würde mich selbst auch nicht als berühmt bezeichnen, weil du ja sagst, das Thema ist Fame, aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die mich nicht kennen, und dann ist es dennoch so, also ich glaube, unter 30 kennen mich. Viele, aber über 30 wenige. Und das ist, finde ich, eine spannende, das ist dieser typische Internet-Ruhm oder dieser Nischen-Ruhm. Immer wenn irgendwo ein Artikel über mich erscheint, sind 200 Kommentare, wo drunter steht, wer ist das? Kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Trotzdem ist es mein Alltag, dass ich doch täglich angesprochen werde auf das, was ich tue, von Fremden auf der Straße. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Gegensätzlichkeit.
Du schilderst, als du mal für ein paar Monate nach Berlin musstest, in eine YouTuber-WG. Das klingt ganz schlimm.
Es war besonders.
Es war offenbar auch keine schöne Zeit für dich dann dort, weil hat da der Fame gefehlt?
Der Fame hat nicht gefehlt. Ich war zu sehr in meiner Fame-Bubble drin, weil ich habe mit drei anderen YouTubern zusammen gewohnt. Und ich dachte mir so, also ich bin halt die ganze Zeit, mir haben eher diese Leute gefehlt, mit denen ich mich am Abend treffe und die mir dann erzählen von ihren Problemen, die nichts mit dem Internet zu tun haben. Und ich war einfach zu sehr drin in diesem ganzen, wir müssen jetzt drei Videos die Woche machen und wir reden jetzt nur über YouTube und so weiter und so fort. Und Klicks und Geld, und das war mir ein bisschen zu viel YouTube.
Erzählst sechs Geschichten auf der Bühne, hast du davon erzählt. Du erzählst sie auch ziemlich offenherzig in dem Buch.
Ja, die Leute sollen ja was bekommen für ihr Geld.
Genau, es wird auch sicher damit beworben. Ich bin überzeugt, man bewirbt dieses Buch auch damit, dass man endlich ganz noch mehr Sexgeschichten von Buchringer hört.
Oh.
Aber du erzählst es, und es kippt dann aber tatsächlich mal ins ziemlich Ernsthafte, auch wenn du halt, wenn du von deiner Essstörung, die du gehabt hast, sprichst, wo du übrigens Miley Cyrus im Hannah Montana die Schuld gibt's dafür.
Die Schuld, mehr oder weniger. Sie hat einen Tanz erfunden und den habe ich getanzt und dadurch habe ich dann 1 Kilogramm abgenommen und dachte mir so, toll, das möchte ich noch mehr. Ich möchte mehr Sport machen und weniger essen und noch mehr abnehmen. Ja, das war halt irgendwie so, also ich schiebe nicht die Schuld in die Schuhe dafür, aber es war doch irgendwie der Startschuss.
Dafür, dass du wirklich magersüchtig geworden bist.
Ja.
Also ich denke, da haben auch alle Menschen Sorgen gemacht haben um dich, und du hast dir trotzdem noch betrogen, indem du halt getrickst hast, dass bei den Untersuchungen du doch mehr gewogen hast und so weiter.
Richtig. Das ist durchaus, das war nicht meine stolzesten Momente auf jeden Fall, aber ja.
Aber das muss auch in so einer Erzählung Platz haben, offenbar, wenn es um dich geht.
Ich finde auch. Und ich glaube, es passt insofern, weil halt dieses Buch, es geht sehr viel ums Lügen. Und ich glaube, das war schon die unehrlichste Zeit meines Lebens. Ich habe halt die ganze Zeit gelogen und den Leuten einfach gesagt, ja, ich habe total viel gegessen und mir geht's voll super. Und in Wahrheit war das nicht der Fall. Aber ja, ich glaube, dass es vielleicht, ich hoffe, dass manche das lesen und dadurch irgendwie zur Einsicht kommen. Nur wobei ich weiß, wie es ist. Ich habe in der Zeit auch viel gelesen über Magersucht und es hat mir nie irgendwas zur Einsicht geholfen.
Hm. Aber du bist da zum Glück wieder rausgekommen.
Genau so ist es. Es hat natürlich seine Zeit gedauert.
Und das schilderst du auch ziemlich nachvollziehbar für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind.
Ich hoffe es.
Ja. Dann gibt es ein Drogenkapitel.
Ah, oh, dieses Drogenkapitel.
Das Drogenkapitel, das klingt so, als ob du Christiane F. vom Burgenland gewesen wärst. Mm-hmm,
genau.
Der junge Mann hat irgendwie einmal gekifft und einmal Kokain genommen. Steht da zumindest drin.
Genau, und es war beides fürchterlich.
Aber plötzlich hat man so bei diesem Buch, das so locker daherkommt, den Eindruck, oh, jetzt muss er einmal noch, jetzt muss er seinen Schaumwein trinkenden Leserinnen doch noch irgendwie sagen, lieber keine Drogen und lieber mal nicht.
Nein, das sind halt die Erkenntnisse, die ich dann, ich glaube, es wäre mir auf die Nerven gegangen, wenn ich 16 wäre und ich hätte sowas gelesen. Ich dachte mir so, ja, Papa, lass mich, ich möchte meine eigenen Fehler machen. Aber ich kann ja durchaus drüber schreiben, was ich gelernt habe. Thomas Breziner sagt es immer, er schreibt über Dinge, die er gelernt hat und er gibt Tipps, aber man muss sie nicht befolgen. Und genauso sehe ich das auch. Wenn sie jemand was rausnehmen kann, super, und wenn nicht, auch gut.
Aber diese nervt dich das auch manchmal, dass eben das alles, was du sagst, ja auch von Leuten dann wieder irgendwie mit Ja-Papa-mäßig, also jetzt möchte er uns erziehen oder jetzt möchte er uns
sein.
Ist das nervig auch manchmal?
Das kann durchaus nervig sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Leute es nicht so sehen. Also ich hoffe primär, dass sie drüber lachen und das irgendwie für ein amüsantes Buch für zwischendurch halten. Und wenn es dann eine Person gibt, die sagt, okay, das hält mich jetzt davon ab, dass ich irgendeine blöde Entscheidung treffe, dann bin ich durchaus zufrieden. Dann habe ich mein Ziel erfüllt.
Das heißt, du hast schon ein Verantwortungsgefühl, hast du schon ein bisschen.
Auf jeden Fall, aber das musste ich auch erst lernen, weil die Leute immer sehr gerne fragen, ob ich mir meiner Verantwortung überhaupt bewusst bin. Und früher waren meine YouTube-Videos auch noch um einiges unreifer, als sie das heute sind. Man höre und staune und da haben dann immer alle gesagt, nein, das kannst du nicht sagen und ist dir bewusst, wie viele junge Menschen du damit erreichst und die Leute sollen sich mal ansehen, was es auf YouTube sonst noch so gibt. Und dann werden sie sehen, dass ich eigentlich wie die Mutter Teresa YouTubes bin. Ich bin wirklich im Vergleich sehr solide. Und ich glaube, es gibt schlechtere Vorbilder als mich selbst, würde ich sagen. Aber ja, ich sehe mich selten als Vorbild. Man muss mir nur immer wieder sagen, dass ich eventuell doch einen Einfluss auf die Menschen habe.
Hat Wien dich verändert oder ist es einfach so, weil man halt mit Anfang 20 herkommt oder mit Ende 10er Jahre, Teenage, dass man dann älter wird? Oder ist das Leben in der Stadt auch was dich verändert hat?
Ja, ich war sehr, sehr nett, bevor ich nach Wien gezogen bin. Und dann bin ich hierher gekommen. Und ich bin wirklich, im ersten Jahr hatte ich große Probleme damit, dass ich zum Beispiel mich durchsetze. Und ich wurde auf der Straße angerempelt von Fremden und habe mich bei ihnen entschuldigt, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und das musste ich so ein bisschen lernen, dass man sich durchsetzen muss und auch laut sein darf und seine Meinung sagen darf. Und jetzt bin ich halt ein richtiges Scheusal. Also ich gehe durch die Stadt und sobald jemand langsam geht, wird er von mir angeschnauzt.
Echt, du bist
und ich kenne nichts. Ich kenne da kein Pardon.
Du bist ein grantiger Wiener geworden.
Ein grantiger Wiener geworden.
Aber das ist doch deine Internetpersönlichkeit
nur. Und meine Persönlichkeit auf der Straße, wenn ich wie so oft mit langsamen Touristen konfrontiert werde.
Die schreie ich auch sehr gerne an.
Was sagst du dann zu ihnen?
Vom Fahrrad aus schreie ich runter.
Ach, das sind mir die allerliebsten. Einfach dann davon rauschen.
Ich liebe dir am Ringradweg dann laut brüllend anzukommen schon, weil meine Klingel ist zu leise.
Aber was ist dein liebstes, also was schreist du ihnen entgegen? Das muss ja international sein.
Nee, ich habe immer ey! Also bin ich so ziemlich grauslich.
Das
ist
gut.
Und wenn ich in einer fremden Stadt wäre und die Menschen würden mich so behandeln, würde ich in diese Stadt wahrscheinlich nie wieder fahren.
Tja.
Aber ich bin auch wahnsinnig nett zu Touristen. Ich helfe wirklich viel aus und zeige ihnen den Weg und sie sind in der falschen Straßenbahn. Also ich bin auch ein netter Wiener geworden, nicht nur ein grantiger Wiener geworden. Cool. Wir sind schon fast am Ende.
Nein, es ist so schön, bitte mehr.
Wir haben ein bisschen, du willst ja gar nicht mehr. Du musst ja deinen Teenager-Wein verchecken.
Genau so ist es.
Der Podcast heißt Ganz Wien. Wir haben ein bisschen über Wien gesprochen, nur sehr viel über dich, aber das ist irgendwie natürlich klar und naheliegend. Da gibt es am Ende immer diese Art Word-Rap. Ich habe es vor dich hingelegt.
Ja, ich sehe es.
Damit du auch dich ganz drauf konzentrieren kannst, als ob du das müsstest.
Und ich habe mich noch nicht darauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen wird das jetzt richtig spontan. Ist es in deinem Sinne?
Voll. Und nachdem wir auch über das Grantigsein ganz kurz noch gehabt haben, wird sicher schön ein Rant.
Oh,
jetzt muss nicht. Ich erwarte nichts. Ganz Wien wird.
Ich würde sagen, das Erste, was mir eingefallen ist, immer mehr zur Weltstadt. Findest du nicht auch?
Ich finde das super, ja.
Ich finde das jetzt.
Wir sind bald 2 Millionen, hey.
Wir sind bald 2 Millionen. Und es gibt jetzt, aber das ist wahrscheinlich die Globalisierung. Ich habe das Gefühl, es gibt alles in Wien. Alles, was ich will. Ganz Wien ist.
Das hätte ich sagen müssen.
Ach so, sorry.
Ganz Wien ist.
Wunderschön. Ist das schlecht, wenn ich das sowas sage?
Nein.
Ganz Wien ist wirklich wunderschön. Ich denke mir das ganz oft, wenn ich so, besonders als ich noch ein bisschen jünger war. Also ich gehe nicht mehr so oft aus wie früher, muss ich sagen. Für mich ist 12 Uhr spät und dann gehe ich schlafen. Aber früher bin ich halt so bis 4, 5 aufgeblieben und dann irgendwie über den Heldenplatz nach Hause gegangen und dann dachte ich mir immer, schon schön.
Du mir dann erst nachts bewusst. Du hast im ersten Bezirk gewohnt.
Ich habe im ersten Bezirk.
Und ich weiß sogar, glaube ich, wer deine Nachbarin ist, aber ich sag's nicht. Die eine Nachbarin. Ich sag's dir nachher.
Das reden wir dann noch.
Ganz Wien kann.
Ganz Wien kann. Okay, jetzt muss ich in mich gehen und überlegen. Ganz Wien kann noch ein bisschen was in Sachen Freundlichkeit lernen. Außer würde ich schon sagen. Ich genieße diesen Wiener Grand, aber ja, dann bin ich mal 2 Wochen in Amerika. Das sind alles super nett. Und dann denke ich so, oh.
Ganz Wien soll.
Ganz Wien soll sich zu schätzen wissen, wie gut es uns geht. Ich glaube, das ist wirklich schade. Jetzt komme ich mal päpstlicher vor als der Papst, weil ich diese ganzen schönen Messages jetzt den Leuten da mitgebe. Aber ich finde wirklich, es ist also uns geht es wirklich gut. Und was man auch sich nicht zu schätzen weiß, bis man nicht im Ausland gewohnt hat, ist die Trinkwasserqualität. Trink mal ein Glas Berliner Leitungswasser und dann reden wir nochmal.
Da trinken wir nicht.
Genau.
Ah, ja. Es kommen die Ratschläge eines 25-Jährigen.
Na, aber wirklich, ich muss
das schon wie von der, als ob die Stadtverwaltung, als ob die Uli Siemer dich irgendwie hier bezahlen würde dafür, dass du das Trinkwasser lobst.
Genau so ist es, aber es ist wirklich.
Ist es nicht.
Es ist köstlich.
Aber du wirst nicht von der Stadt
bezahlt. Nein, ich werde nicht von der Stadt bezahlt.
Du lebst einfach hier und findest es super.
Ich finde es einfach wirklich super. Und diese Studien überraschen mich auch nicht, wenn Wien irgendwie zum 4. Mal im Jahr zur lebenswertesten Stadt gewählt wird. Ich habe das Gefühl, diese Studie kommt so oft. Hast du denn da das Gefühl?
Die kommt ständig, aber ich glaube, es sind verschiedene Studien. Und
eigentlich
werden da, glaube ich, immer noch irgendwelche Wirtschaftsbosse gefragt, wie ihr Leben hier in der Stadt ist. Und dann sagen sie, ja, die Kinder haben eine tolle Schule und die Ärzteversorgung ist großartig und wir können mit unserem Mercedes-Benz in die Tiefgarage fahren. Und das sagt es dann aus.
Und das passt dann.
So stelle ich mir das vor. Schön war's. Mir gegenüber sitzt jetzt habe ich das nicht gefragt, Michi und Michael, weil ich habe dir ein Mail geschrieben, um das hier anzubahnen und habe Michael geschrieben und du hast zurück mit Michi unterschrieben.
Ja, das ist immer ein heikles Thema. Früher habe ich es gehasst, wenn die Leute Michi sagen, als ich so unter 20 war, aber jetzt, wo ich in großen Schritten auf die 30 zugehe, dann möchte ich Michi genannt werden, weil es klingt jünger und spitzbübischer.
Spitzbübischer, das geht dann noch, bist du so alt, bist du wie Alfons Reiner. Mir gegenüber sitzt Michi. Der diese Stadt genauso liebt wie wir alle und der noch nicht der Alfons Heider seiner Generation ist.
Mm.
Zum Glück nicht. Danke.
Schön war's. Danke dir. War sehr schön.
Missing Link.